dann haben wir diesen Schlüssel schon parat und können dadurch ins Reich Gottes eintreten. Und was es damit auf sich hat, darüber wird uns jetzt Annette Knobel in ihrer Predigt erzählen, über diesen Schlüssel ins Reich Gottes und was das mit Johannes dem Täufer zu tun hat. Wir sind gespannt, was du uns dazu zu sagen hast.
Ich bete nochmal. Vater, hab Dank, dass wir heute Morgen hier gemeinsam zusammen sein dürfen. Komm, dürfen uns erinnern dürfen, dass du deinen Sohn gegeben hast für uns. Danke, Jesus, dass du durchgehalten hast bis ans Ende. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns das aufschließt, dass du unsere Gedanken öffnest, unsere Herzen öffnest, dass wir mehr begreifen, wie viel Liebe dahinter steckt, welche Chance wir dadurch haben. Danke, dass du hier bist. Amen. Der Schlüssel zum Reich Gottes. Jawohl. Ich weiß nicht, wer letzte Woche hier war. Es war ziemlich leer, weil wahrscheinlich ziemlich viele im Urlaub waren. Palmsonntag letzte Woche. Das Thema war Hosanna, der König kommt. Heute noch Hosanna und morgen schon kreuzigt ihn. Renate hat gepredigt und Heike hat Moderation gemacht und gesagt, stellt euch mal vor, wie es ist, wenn ihr einen Bibeltext lest, wenn ihr mitten hineingeht in diese Geschichte und euch vorstellt, ihr seid dabei. Am Palmsonntag würden wir jubeln, hätten wir gejubelt, hätten wir Palmenzweige gewedelt, wären wir gelaufen, gesprungen, hätten jubiliert. Wie hätten wir uns verhalten? Das Kinderland macht heute genau das. Sie gehen mitten hinein in die Geschichte der Kreuzigung. Ihr werdet sie da sehen. Sie buddeln ein Loch, wo hinterher das Kreuz reinkommt. Sie machen verschiedene Stationen und erleben das hautnah. Und auch wir wollen heute mitten in eine Geschichte eintauchen. Eine, die zunächst nichts mit Karfreitag zu tun hat, aber doch dort enden wird. Auch wir werden gemeinsam den Weg bis zum Kreuz gehen. Und das Thema ist vielleicht unangenehm. Und es ist vielleicht nicht besonders schön. Und ich verspreche euch, dass die Predigt am Anfang auch nicht so lieb und nett ist. Aber ich hoffe, dass sie hinterher ein hoffnungsvolles Ende für uns findet. Dass sie begeistert und freisetzt. So wie Rainer das auch gesagt hat, Karfreitag als Trauertag oder als der größte Tag zum Jubeln für uns. Es ist beides, Hand in Hand. Und ich glaube, dass es eine Chance ist, wenn wir diesen Gottesdienst ernst nehmen. Und ich bitte euch wirklich nicht für euren Nachbarn zu hören. Ach, das hätte der schon immer mal hören sollen. Oder für den du vielleicht mitgebracht hast oder der neu ist. Sondern wirklich für dich heute, was macht das mit mir? Was spricht mich an? Es geht um mich, es geht um dich, es geht um Jesus heute. Aber zunächst mal ein paar Fragen vorneweg. Ihr lieben Frauen, eure Schwiegermutter kündigt sich an. Was macht ihr? Fangt ihr an, das Haus zu putzen, dass alles tipptopp ist, dass es total super aussieht, wunderschön, alles ist bestens vorbereitet. Und ihr lieben Männer, euer Chef kommt. Was macht ihr? Ihr putzt vielleicht nicht das Haus, aber vielleicht macht ihr den Garten schön, den Rasen mähen, vielleicht den Grill vorbereiten, dass man dann draußen sein kann. Alles wunderbar. Und ihr jungen Menschen, für wen räumt ihr auf? Für wen bereitet ihr euch vor? Macht euch schön, zieht euch an, duscht euch vielleicht und räumt euer Zimmer picobello auf. Oder auch nicht. Lieber Fußball spielen, dann ist es egal. So. Aber an alle von uns, was ist, wenn Jesus kommt? Was ist er, wenn er an die Tür klopft, wenn er sich ankündigt? Sind wir darauf vorbereitet? Wir bereiten uns auf Menschen vor, die kommen, um einfach da zu sein, um alles schön zu haben. Aber was ist, wenn Jesus kommt? Und er sagt das. Er hat sich schon längst angekündigt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und er mit mir. Das Abendmahl wollen wir heute nachher gemeinsam feiern. Sind wir vorbereitet? Was ist, wenn Jesus an der Tür klopft? Lässt du ihn als Besucher ein? Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Segne, was du uns beschert hast. Wir sitzen am Tisch und dann kann er auch wieder gehen. Oder ist Jesus dein Hausbesitzer? Ist er Mitbewohner bei dir? Oder ist er der Chef, der nur mal kurz vorbeikommt? Ist er der Eigentümer oder ist er Besucher? Wie sieht es aus? Heute an Karfreitag können wir mal so eine Zwischenbilanz ziehen für unser Leben. Wie sieht es eigentlich aus? Wo stehe ich eigentlich gerade? Bin ich vorbereitet, wenn Jesus wiederkommt? Denn das kündigt er an. Bereitet dem Herrn den Weg. Das kommt vor im Lied Hosanna, was wir letzte Woche gesungen haben. Und wir haben aufgehört mit dem Lied, Bahnt einen Weg unserem Gott. Und das kommt aus Matthäus 3. Und den Text möchte ich euch kurz vorlesen. Da geht es um Johannes den Täufer. Johannes der Täufer fing an, in der judäischen Wüste zu predigen. Sein Hauptthema war, ändert euch von Grund auf, kehrt um zu Gott, denn jetzt beginnt die Herrschaft Gottes. Der Prophet Jesaja hatte die Aufgabe des Johannes vorausschauend so beschrieben. Ich höre jemanden in der Wüste rufen, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse hinweg. Johannes trug einen kamelhaargewebten Mantel, der von einem Lederriemen zusammengehalten wurde. Er ernährte sich von Heuschrecken und Honig, den er draußen fand. Viele Menschen aus Jerusalem, aus dem Jordantal und aus allen Gegenden Judäas kamen zu Johannes. Sie bekannten ihre Sünden und Johannes taufte sie im Jordan. Erstmal bis dorthin. Wir wollen in die Geschichte von Johannes dem Täufer einsteigen und mit hineingehen bis zum Kreuz. Johannes der Täufer war für uns vielleicht ein seltsamer Mensch, der so komisch rumgelaufen ist. Aber das war der beste Schutz, den er in der Wüste haben konnte. Er war versorgt mit allem, was er brauchte. Und er gehörte zu einer Gruppe von Menschen, den Essenern, die sich damit beschäftigt haben, mit der Naherwartung Gottes, die sich zurückgezogen haben. Und für ihn war das präsent. Gott kommt wieder. Der Messias wird kommen. Im Vaterunser beten wir, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Ich habe vor einiger Zeit darüber gepredigt. Wollen wir das eigentlich wirklich, dass sein Reich kommt? Wollen wir eigentlich wirklich, dass Jesus wiederkommt? Oder sind wir ganz zufrieden, wie es im Moment gerade läuft? Haben wir überhaupt noch diesen Wunsch, dass Jesus anklopft und darf er rein? Welche Vision haben wir eigentlich für unser Leben? Welche Vision hast du heute Morgen, wenn du hier bist? Mit welcher Haltung feiern wir das Abendmahl? Hat das was mit unserer Vision zu tun? Gibt es Menschen unter uns, die dafür beten, Jesus, dein Reich komme? Gibt es Menschen, die darauf warten, täglich? Er hat es zugesagt. Johannes wird beschrieben als eine Stimme eines Rufenden in der Wüste, die sagt, bereitet dem Herrn den Weg. Es war eine Stimme. Es gab wahrscheinlich noch mehr Leute, die darauf hingewiesen haben, auch Jesus. Und dieses kehrt um, bereitet den Weg, hat Johannes gesagt, hat Jesus später gesagt, und es ist auch unsere Aufgabe, bereitet dem Herrn den Weg. Und ich möchte jetzt einmal kurz Niklas nach vorne bitten, denn er hat das auf dem Herzen. Gott hat ihn auch zu einer Stimme gemacht, uns daran zu erinnern. Jesus kommt wieder. Komm nach vorne. Lass mal das Mikro geben. Durch die halten.
Kannst du hier legen. Ja, auch ich wollte noch was loswerden. Ja, wie ihr gesehen habt, ich habe hier was vorbereitet, aber da komme ich später nochmal drauf zurück. Erstmal etwas Wichtigeres, und zwar Gottes Wort. Ja, wir lesen in der Bibel, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Aber eines Tages, was heißt das genau? Niemand kennt die Stunde, selbst Jesus nicht. Er sagt das in Matthäus 24, 36 bis 44. Und wenn er kommt, dann kommt er auch wie ein Dieb in der Nacht. Das sagt Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Und darum, weil er wie ein Dieb in der Nacht kommt, müssen wir immer wachsam sein, denn er möchte uns nicht schlafend sehen. Ein paar Verse weiter sagt Paulus das auch nochmal in 1. Thessalonicher 5, Vers 6, in Jakobus 5, Vers 8, aber auch Jesus sagt das oft in Matthäus 24. Und wenn er kommt, dann wird er das Unkraut vom Weizen, das Böse vom Guten trennen. Und da auch die Frage an euch, wo möchtet ihr am Ende stehen? Möchtet ihr zum Guten oder zum Bösen gehören? Und wenn ihr zum Guten gehören wollt, dann müsst ihr Buße tun. Ihr müsst umkehren von euren bösen Wegen. In Hesekiel 33, Vers 11 wird das gesagt. Aber auch Petrus sagt das in der Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Und in Römer 3, Vers 23 heißt es noch, dass keiner, kein einziger ohne Sünde ist. Wir sind einfach Miterben der Sünde und sündigen manchmal selbst, wenn wir es nicht wollen. In Römer 7, 14 bis 25 sagt Paulus das ganz gut. Und ich weiß auch von mir selbst, dass ich oft noch sündige, obwohl ich es gar nicht will. Ich weiß, was gut ist, aber trotzdem kommt manchmal das Böse. Und falls du dich angesprochen fühlst, dann ja, tu Buße. Denn Jesus ist gnädig. Es sagt in 2. Korinther 12, Vers 9 steht das noch ganz gut. Und wichtig ist noch zu sagen, dass keiner ohne Jesus in den Himmel kommt. Nur er kann uns zum Guten führen. Und wie gesagt, wir sind alle mit Sünde, deswegen können wir nur durch Jesus zum Guten gehören dann letztendlich. Und das hat er auch getan am Kreuz und hat somit auch das Gesetz dann erfüllt. Und genau, in Galater 6, Vers 14 steht das noch. Und aber jetzt zum motivierenden Part. Jesus ist voller Liebe und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Beispiel das Kreuz. Und er ist für uns, als wir noch Sünder waren, gestorben am Kreuz. Wie viel mehr, wenn wir umkehren wollen, wird er uns segnen. Genau. Und er klopft an. Das hat Annette vorhin schon gesagt, er klopft immer an. Und daher möchte ich auch nochmal fragen, ob du ihm aufmachen möchtest. Möchtest du ihm aufmachen und Raum geben? Genau. Und dann sagt Paulus noch in Römer 8, Vers 18, das lese ich mal vor, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. All das Leid, was gerade ist. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird das getrennt, dann wird das richtig schön. In Jesaja 35, Vers 10 wird es noch ewige Freude genannt und in Offenbarung 21, Vers 4 steht, dass kein Leid mehr sein wird, der Tod wird nicht mehr sein, er wird jede Träne abwischen. Genau, und da auch die Frage nochmal, entscheidet ihr euch dafür oder nicht? Und wir wissen wirklich nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht, wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Und daher sollten wir auch jetzt nicht müde werden, Gutes zu tun und auch seinen Auftrag nicht vergessen. In Matthäus 28, Vers 19, seine Botschaft verkünden, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Denn er freut sich auch über jedes verlorene Schaf, welches zurückfindet. Über jeden Menschen, der umkehrt. Genau, und das mache ich jetzt nicht auf, aber da sind Schlüsselanhänger drin. Insgesamt 70 Stück habe ich machen lassen. Wer möchte, kann gerne einen nehmen dann, ist auch kostenlos. Mit drei verschiedenen Versen. Einmal aus Offenbarung 22, Vers 20. Einfach als Erinnerung, dass Jesus wiederkommt. Da heißt es ja auch, es spricht der dies bezeugt, ich komme bald. Und das wird noch mit einem Amen bekräftigt. Und dann noch zwei kurze Verse aus 1. Thessalonicher 5, 16 bis 17. Freut euch alle Zeit und betet ohne Unterlass. Einfach nochmal als Trost, dass wir alle Zeit zu Jesus beten können, uns alle Zeit freuen können auf die Zukunft. Denn Jesus hält alles in der Hand und hat den besten Plan. Amen. Genau, ich wollte aber noch kurz was sagen, falls ihr euch jetzt nicht alle Verse merken könnt, das waren ja ein paar viele, könnt ihr gerne noch mal am Ende dann auf mich zukommen und Ich sage euch dann nochmal die Verse, falls ihr, wie gesagt, es waren ja verschiedene Themen. Genau, falls euch ein Thema bewegt hat, könnt ihr zu Hause gerne nochmal das Ganze in Ruhe nachlesen und nochmal ins Gebet gehen. Und ja, genau, ich werde die Schlüsselanhänger dort, wo es Kaffee und Kuchen geht, hinlegen und dann könnt ihr euch gerne einen nehmen, wenn ihr möchtet. Ja, danke.
Ja. Also Niklas kam vor einiger Zeit. Niklas kam vor einiger Zeit, weil er so auf dem Herzen hatte, dass uns das mal wieder bewusst wird. Jesus kommt wieder und hat diese Schlüsselanhänger gemacht. Also nehmt es euch gerne mit. Und das ist genau das, was er auch gesagt hat, was ein Schlüssel ist, wie wir uns vorbereiten können. Wirklich von dem, was uns als trennt von Jesus, das, wo wir sagen, nee, das soll er einmal in meinem Lebenshaus nicht angucken, dass wir das reinigen, dass wir wirklich umkehren. In den meisten Übersetzungen steht, kehrt um. Und das ist modern übersetzt, sodass wir das richtig verstehen können, aber das ist eigentlich nur teilweise richtig. Ne? Original, also was ist Original? Also da steht eigentlich dieses Wort Buße, das hatte Niklas auch kurz erwähnt. Und Buße ist so ein altmodisches Wort. Wenn ihr vor 2-3 Wochen die Donnerstagsmail gelesen habt, da stand mein Thema auch noch drin. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah. Das ist dieser Ausspruch, den Johannes der Täufer gesagt hat, tut Buße. Und mit diesem Wort werden wir uns ein bisschen jetzt beschäftigen. Was bedeutet es eigentlich? Denn es ist nichts, was mit Trauer einhergehen muss. Wir haben da so einen Blick, dass es so erniedrigend ist und man in Sacktuch und Asche, sagt man so, ne, dass man eben da rumläuft und nur noch die ganze Zeit weint und sich selber vielleicht bestraft, aber damit hat es überhaupt nichts zu tun. Für die Juden ist dieser Ruf, tut Buße, überhaupt nichts Neues. Für sie war es total bekannt. Und das ist dieser hebräische Begriff Schuf. Und im Alten Testament kommt der unentwegt vor. Alle Propheten haben immer wieder ermahnt, kehrt um, kehrt um, kehrt um. Die einfach gesagt haben, wirklich, da, wie ihr euch gerade verhaltet, das entspricht nicht den Werten Gottes. Da, wo ihr gerade unterwegs seid, das ist nicht, wie Gott sich das vorgestellt hat. Ihr lebt nicht in der Gemeinschaft mit ihm. Und im Neuen Testament wird das Wort Metanoia dann benutzt. Und das geht viel, viel tiefer. Das ist nicht nur einfach, ich drehe mich um und gehe weg, sondern das beinhaltet eine komplette Sinnesänderung. Ich denke anders, ich verhalte mich anders, weil es einfach in meiner Denkweise völlig erneuert ist. Das ist nur nicht dieses oberflächliche, ich gehe. Und in der Geschichte des Buches Jona, da habt ihr sie mal so in Kurzfassung, die Bilder hat Heidi wieder gemalt, da könnt ihr diese Geschichte sehen, ihr kennt es. Jona bekommt einen Auftrag, er soll zur Buße rufen und geht dann los und er flüchtet, wird sozusagen bestraft und wird ins Wasser geschmissen, von einem Fisch verschluckt. Dort kehrt er um, tut Buße, steht da, aber das ist dieses, mir geht es gerade schlecht, ich muss raus, ich will jetzt diesen Auftrag, den Gott für mich hat, möchte ich wahrnehmen. Er wird ausgespuckt, geht ans Land und geht los. Das ist Schuf. Er dreht um, 180 Grad und geht in die andere Richtung, wo er vorher war. Und er geht nach Ninive. Und in Ninive sagt er gar nicht, tut Buße und macht und das und das und das, sondern er sagt einfach, hier, euer Leben ist nicht in Ordnung, Gott wird euch zerstören, er wird euch vernichten. Und was die Leute machen, das ist dann Metanoia, das ist eine echte Buße. Sie kehren um von ihrem Weg, sie ändern ihr Verhalten, es tut ihnen leid. Und sie erneuern das vollständig. Aber was macht Jona? Er setzt sich unter einen Baum und schmollt und da merkst du nichts von Buße und Umkehr, sondern er ist in seiner Denkweise immer noch gleich. Also innerhalb dieser Geschichte haben wir beides. Einmal diese Umkehr, dieses oberflächliche, ich gehe für den Moment und das Volk Israel musste ständig dazu ermahnt werden, kehrt um, kehrt um, kehrt um und eine Zeit lang macht man das und das kennen wir auch aus unserem Leben. Wir kehren um, wir sagen Entschuldigung, wir gehen dann weiter, aber unser Verhalten ändert sich nicht, weil es überhaupt nicht in die Tiefe geht. Aber dieser Begriff, den nutzt dann Johannes der Täufer, indem er sagt, tut Buße, Metanoia, ändert euer Verhalten komplett. Einmal nächste Folie. Buße mit der Neujahr, umdenken. Wofür? Zu jedem dieser Punkte gibt es diverse Bibelstellen, die habe ich nicht alle aufgelistet. Aber schaut es mal wirklich für euch an. Wo finden wir uns da wieder? Umkehr von Stolz. Stolz bedeutet, ich schaffe das alleine. Ich kann mein Leben alleine in den Griff kriegen, ganz alleine meistern. Arroganz. Also ich weiß sowieso besser, wie das geht. Selbstgerechtigkeit. So schlecht bin ich doch gar nicht. Also der ist viel schlimmer. Und ich lüge ja gar nicht so oft wie der. Und gemordet habe ich noch nicht und gestohlen habe ich auch noch nichts. Och, ich bin doch eigentlich ganz toll. Lauheit. Lauheit, Oberflächlichkeit. Eine große Ermahnung. Zum Beispiel aus dem Sendschreiben an Laodicea in der Offenbarung, wo auch dieser Vers kommt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. In dem Zusammenhang ist das. Da wird die Gemeinde ermahnt, ihr seid lau geworden, selbstgerecht, bequem. Ach, die Bibel muss man doch heute gar nicht mehr so ernst nehmen. Ach, ich gucke, wie das in meinen Alltag hineinpasst. Wenn ich weiter vorgelesen hätte, den Text von Johannes dem Täufer, er ist sehr krass und geht sehr stark auf den Punkt. Er klagt die Pharisäer an, die heucheln, die nach außen fromm tun und innerlich aber ganz anders sind. Und wie geht es uns? Heucheln wir nicht auch? Schönes Sonntagsgesicht machen? Und im Alltag sieht es ganz anders aus. Ist Jesus wirklich der Mittelpunkt unseres Lebens, wie wir es manchmal singen? Wie gesagt, die Bibel ist da ziemlich krass und hart. Ich würde manches überhaupt nicht so ausdrücken wollen. Ich möchte auch lieber was Freundliches weitergeben. Und zu Freundlichkeit und Gnade kommen wir auch, auf jeden Fall. Aber es ist ziemlich klar auf den Punkt gebracht, in vielen Punkten. Und eins steht, nicht wer mich dauernd Herr, Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern Willen meines Vaters tut. Nicht nur einfach das, was wir dir her sprechen, sondern spricht unser Leben, strahlt unser Leben das aus, was wir auch sagen und was, dass wirklich Jesus der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Ist es wirklich so? Und das ganze Gerede. Sagt jemand, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder, seine Schwester hasst, dann ist er ein Lügner. Wenn wir schon unsere Geschwister nicht lieben, die wir sehen können, wie können wir Gott lieben, den wir nicht sehen? Und die Bibel geht sogar noch weiter. Wenn wir denken, es betrifft uns alles nicht, wie kommt es, dass wir die Kleinigkeiten bei anderen manchmal so genau sehen, aber nicht das, was uns selbst betrifft? Blind für die Wahrheit für uns selber? Wir können es nicht herausreden. Wir spielen uns manchmal als Richter über andere auf. Aber den, der den anderen anklagt, wir tun dasselbe. Wenn ich eine Predigt vorbereite, durchlebe ich das alles. Weil es gar nicht anders geht, als wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst und dann wirst du selber überführt, werde ich selber überführt. Und in Vorbereitung zu dieser Predigt sind mir einige Balken in meinem Auge einfach wirklich deutlich geworden. Und da möchte ich euch auch um Vergebung beten. Vergebung für Arroganz, für negatives Gerede. Das passiert so schnell unter uns. Aber auch damit kann ich euch verletzen, wenn ich durch die Gegend laufe und habe so einen Balken, nehme aber Fehler bei anderen wahr. Und verletze euch. Es tut mir leid, wo ich euch verletzt habe. Das sollte nicht so sein. Und mein Gebet ist immer mehr, Herr, zeige mir meinen Balken, dass du ihn rausnehmen kannst. Das Wort Balken, was hier verwendet wird, das ist ein richtig massiver Holzbalken, wie so ein tragender Balken in einem Haus. Und das ist so, was unsere Denkweise bestimmt, was unser Lebensgebäude trägt. Das sind manchmal diese Balken, die unseren Blick auch versperren, falsche Überzeugung, falsche Sichtweisen. Und ich habe diese Woche in einer Predigt gehört, dass jemand gesagt hat, der Balken aus meinen Augen, Das wurde der tragende Balken für Jesus am Kreuz. Er wurde raus und Jesus hat diesen ganzen Mist getragen. Da, wo ich falsch denke, da, wo ich arrogant und stolz und hochmütig und geheuchelt mich verhalten habe, er nimmt es, wenn ich ihm meinen Balken gebe, wenn ich dazu bereit bin, loszulassen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Buße bedeutet nicht dieses oberflächliche Entschuldigung. Das können wir auch gut, das kann ich auch gut. Ich habe mich in meinem Leben schon für viele Dinge entschuldigt, für die ich überhaupt nicht schuldig war. So, und mich selber entschuldigen kann ich sowieso nicht. Ich kann um Vergebung bitten, dass jemand anders mir das zuspricht. Manchmal ist es auch so egoistische Reue. Oh nein, was habe ich wieder Böses getan? Buße hat nichts mit Selbstbestrafung zu tun. Sich selber zu verdammen. Zu sagen, was bin ich für ein schlechter Mensch? Oder auch totzuschweigen, ich traue mich ja gar nichts mehr zu sagen. Das ist auch keine Buße. Buße ist ein Schatz, den wir entdecken dürfen. Buße ist eine riesige Chance. Ich lese euch mal was vor aus einem Buch, was ich neu entdeckt habe. Das heißt, wo ist bloß die Kraft Gottes geblieben? Und dort steht, nicht am Christenleben ist so grundlegend, so lebensspendend, befreiend und herrlich wie die Buße. Ein ganz anderer Blick darauf. Buße ist eine Gabe Gottes. Sie ist ein Wunder der unendlichen Gnade Gottes. Buße ist nichts für durch und durch gerechte und selbstgenügsame Menschen. Sie erfüllen die Anforderungen nicht, um in den Genuss eines derart kostbaren Schatzes zu kommen. Buße ist die dynamische Gnade Gottes. Sie macht neu, stellt wieder her und macht gut. Buße beginnt mit dem Tod und endet im Leben. Sie macht den Unreinen rein und den Unheiligen heilig. John Milton hat die Buße mit Recht als goldenen Schlüssel, der den Palast der Ewigkeit aufschließt, bezeichnet. Und die Bibel spricht von Buße zum Leben und von der Buße zum Heil. Lass es mal sacken. Was für ein anderer Blick auf Buße. Welche Religion hat das? In welcher Religion gibt es das? Keine Selbstverdammnis. Dass wir fehlerhaft sind, sollte jedem klar sein. Aber Buße als Chance, erneuert zu werden. Buße als Chance, wirklich frei zu werden. Von dem, was mich belastet, die Balken, die ich auf meinen Schultern habe, in meinem Auge oder wo auch sonst. Henry, müssen wir mal weiter? Ja. Der Schatz der Buße. Wisst ihr, wenn ich Buße tun darf, wenn es so solche Situationen gibt, zum Beispiel wie in den letzten Wochen, wo mir so etwas aufgeht, dann bin ich natürlich für den Moment traurig oder finde es peinlich. Oh nein, diese Überzeugung hatte ich jahrelang und das widerspricht total Gottes Wort. Aber irgendwann komme ich an diesen Punkt, wo ich mich total freue, dass ich mich verändern darf. Weil dieses Bekenntnis hier, ich habe etwas falsch gemacht, ich gebe es dir ab, mich freisetzt und ich darf mich freuen, dass ich euch weniger verletze. Dass ich liebevoller mit euch umgehen kann. Und ich freue mich, dass der Heilige Geist mir immer wieder Dinge aufzeigen kann, wo ich mich verändern kann. Ich muss nicht dieselbe bleiben. Ich bin auch jetzt nicht mehr dieselbe wie vor 10 Jahren, wie vor 20 Jahren. Sondern wir dürfen uns weiterentwickeln, zum Beispiel, indem wir unsere Sünden bekennen. Johannes der Täufer sagt, bringt gute Früchte hervor, die der Buße würdig sind. Es bringt einen Schatz hervor, Früchte, es darf etwas Gutes, Neues wachsen. Friede, Freude, Gerechtigkeit, Vergebung ist möglich, Freiheit ist möglich, Wachstum. Wir werden beziehungsfähiger, natürlich. Wenn ich euch nicht mehr anrempel mit meinem Balken, klar, dann kann man sich doch auch viel näher kommen, dann kann man doch viel mehr in eine Beziehung treten und auch zu Gott. Da steht nicht mehr etwas zwischen uns, sondern wir können wirklich hineinkommen in eine intensivere Gemeinschaft mit Gott. Aber die Sünde, die dazwischen steht und mein Fehlverhalten blockiert den Segen Gottes oder mein Herz ist total verhärtet Deswegen kann die Liebe Gottes manchmal gar nicht durchdringen. Aber Buße können wir nicht machen. Wir können nicht heute uns entscheiden, so, ich tue jetzt mal Buße, juhu. So, das geht auch nicht. Sondern Buße muss ja tiefer kommen. Und das ist die nächste Aussage von Johannes dem Täufer. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Seht auf das Lamm Gottes. Wir haben schon Lieder darüber gesungen. Seht uns an. Lasst uns schauen, was Jesus für uns getan hat. Hinschauen. Er trug die Schande. Er trug den Hass und Anfeindung aus Liebe für uns. Die Kreuzigung hat den allerhöchsten Preis gekostet. Für Gott, dessen Idee das war, seinen Sohn zu geben und gequält und geschlagen, gefoltert, misshandelt zu sehen am Kreuz. Für Jesus natürlich auch selber. Und ihr habt so Hefte auf euren Stühlen liegen. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr keinen auf eurem Stuhl habt, nehmt euch ein Heft mit. Die Kraft des Kreuzes. Was ist am Kreuz eigentlich passiert? Nehmt sie mit, schaut es euch zu Hause an, lest es mal durch. Und dort geht es bei dem ersten Punkt um den Kelch, den Jesus trinken musste. Vielleicht habt ihr diese Stelle mal gelesen. Er ist im Garten Gethsemane und betet und sagt, wenn es geht, lass dieses an mir vorübergehen. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und im Heft steht, was war wohl in diesem Kelch? Wilkin van den Kamp schreibt, dass der Kelch mit allen Sünden der ganzen Welt gefüllt war. In ihn schaute Jesus und er konnte das, was er sah, nicht ertragen. Gotteslästerung, Lügen, Kriege, Missbrauch, Ehebrüche, Abtreibungen. Und diesen Kelch sollte er trinken, damit er einer von uns wird. Er war schuldlos. Und er nahm das in sich auf. Die ganze Last und Sünde dieser Welt, jedes Wort, jeder zerstörerische Gedanke, alles, was in uns ist, jede Verletzung. Oft stellen wir uns Jesus so stilisiert vor, weil wir das gar nicht ertragen könnten, wie er tatsächlich ausgesehen hat. Irgendwelche hübschen Kreuze, die wir um den Hals tragen, irgendwie nett. Aber jedes unserer Versagen war wie ein Peitschenhieb. Eine Wunde auf seinem Körper. Alles, was wir an Bösem getan haben und noch tun werden, er trug es am Kreuz. Ich lese euch Jesaja 53 vor. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten tragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott treu gebrochen haben. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tod verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tod gequält. Man begrub ihn bei den Gottlosen, im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hat. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Er ist auferstanden. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für seine Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen, so wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Für uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jetzt kommt der Bogen. Betrachtest du diese Güte und Nachsicht und das, was Jesus getan hat, als selbstverständlich? Oder verstehen wir, dass das, was er getan hat, uns zur Buße führt, zur Umkehr? Sagt das in unser Herz. Und nicht oberflächlich dieses "Ich gehe mal wieder, entschuldige mich", sondern was macht das mit uns? Wir können Umkehr und Buße nicht aus uns heraus produzieren. Wir können nicht sagen, ich tue das mal. Aber wir können ins Wort Gottes gehen und schauen, was Jesus getan hat. Wir können beten, Heiliger Geist, zeig mir, wo noch etwas zwischen dir und mir steht. Komm tief in mich hinein. Und Johannes macht diese wunderbare Aussage: immer mehr von ihm, immer weniger von mir. Er muss wachsen, ich aber zunehmen. Und das ist diese Lebensgrundhaltung, die wir haben dürfen. Einen Tausch zu machen. Unseren Stolz und Arroganz abzugeben und dafür die Schatzkiste zu nehmen. Vergebung, Treue, Freundschaft. Persönlich für jeden Einzelnen und auch als Gemeinde. Und uns die Frage stellen, bin ich eigentlich zufrieden oder möchte ich mehr? Denn immer mehr von ihm, immer weniger von mir hat auch eine Konsequenz. Wir bestehen nur aus 100% Körper, 100% Gedanken, wie auch immer. Und wir können nicht noch mehr als 100% in uns einnehmen. Das heißt, wenn wir etwas von ihm haben, muss etwas von uns raus, sonst geht es nicht. Und auch wenn wir immer so schön singen, immer mehr von dir, immer mehr von dir, sagt Jesus, dann gib mir auch mehr von dir, dann gib mir mehr von dir. Wir müssen mehr von uns abgeben, von unseren Vorstellungen, von unserem Willen, damit sein Wille geschehen kann. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist er sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns vom Unrecht. Diese Zusage haben wir. Und wenn wir ihn einladen, hineinzukommen in unser Leben, immer mehr Raum einzunehmen, dann können wir das auch sagen: Ich bin mit Christus gekreuzigt, gestorben. Und jetzt bin ich mit ihm auferstanden. In der Taufe symbolisieren wir das, aber das ist eine Entscheidung für jeden Tag. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und dann kann ein Veränderungsprozess stattfinden. Richtet uns nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Das ist ein Prozess, Lernen, Metanoia, Gedanken, Erneuerung, damit wir verändert werden und beurteilen können, was Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Und wir feiern gleich das Abendmahl gemeinsam. Wir feiern das Abendmahl gemeinsam und nehmt es als Chance für dich persönlich. Wir wollen jetzt gleich eine Zeit der Stille haben, wirklich Stille. Und nochmal zu hören, was ist der Punkt heute? Wo sollte ich umkehren, Buße tun, wirklich in der Tiefe? Wo sollte ich etwas ans Kreuz geben, den Balken, den ich vielleicht bei mir entdecke, geben wir ihn Jesus. Er hat ihn sowieso schon getragen. Und tauschen am Kreuz. Ich gebe was ab von mir und empfange Gnade von ihm. Und die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen. Vielleicht sind uns manche Sünden auch ganz lieb. Vielleicht möchten wir manche Haltung gar nicht aufgeben, obwohl wir wüssten, Jesus hätte eigentlich keine Freude daran. Es kostet unsere Kapitulation. Das ist der Preis, den wir zahlen müssen. Kapitulieren und sagen, okay, ich nehme das, dass du für mich gestorben bist und gebe einfach mein Herz, mein Leben, meine Vorstellung. Und ich bin überzeugt und habe es in meinem Leben gemerkt, dass Buße einfach so viel freisetzen kann, so viel mehr Freude bringen kann, so viel mehr Gemeinschaft mit Gott bringen kann, wenn ich meine Sachen abgebe, damit sein Wille geschehen kann. Mein Blick wird anders und wird größer und weiter. Und wenn wir mehr von Gottes Fülle erleben wollen, mehr von seiner Freude, mehr Reich Gottes unter uns haben wollen, geht es nicht anders, als dass wir immer wieder hineinkommen, Buße zu tun und von uns abgeben, damit sein Reich kommen kann. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Lass uns eine Zeit jetzt der Stille haben. Und ich habe euch noch ein Gebet hier aufgeschrieben. Vielleicht hilft euch das in dieser Zeit der Stille, wenn ihr etwas zu Gott bringen wollt, das zu formulieren. Zu bekennen, dass du, ich, wir sündig sind, dass wir Jesus brauchen und dass wir uns überführen lassen wollen. Lass es in die Stille gehen.